Aus Berlin, Stichwort Drehbuch, der Podcast vom Verband Deutscher Drehbuchautoren. Ich bin Frank Zeller.
Und mein Name ist Oliver Schütte. Ja, Frank, du hast zum Jahresabschluss ein Gespräch geführt mit einer Autorin, Rodica Dönert, zu ihrem Miniserie Der Palast. Rodica Dönert hatten wir ja schon ein paar Mal hier. Ich werde gleich mal erwähnen, bei welchen Filmen wir sie interviewt haben. Sie hat angefangen, an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg in der DDR zu studieren und hat dann auch eine Zeit lang Regie geführt, aber ist seit den Mitte der 90er Jahre, hat sich hauptsächlich dann aufs Drehbuchschreiben konzentriert. Da hat sie einige Sachen geschrieben, Polizeirufe zum Beispiel. Aber, und da hatten wir sie auch im Gespräch, 2013 das Adlon. Eine Familiensaga nennt sich das. Wie der Name schon verrät, geht es um das Hotel Adlon. Das hat sie erzählt, natürlich mit Figuren, die in diesem Raum, in diesem Hotel spielen. Und ein paar Jahre später, genauer genommen 2016, hat sie wieder ein Hotel in den Mittelpunkt gestellt, nämlich diesmal das Sacher. Und das Sacher ist auch der Titel der Serie. Auch da geht es natürlich um das Hotel, das berühmte Hotel in Wien. Und sie hat jetzt einen Film, eine Miniserie geschrieben zum Friedrichstadtpalast. Da wirst du uns gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Die Besonderheit bei ihr ist auch immer, dass sie zu diesen größeren Werken Romane schreibt. Also sie hat einen Roman verfasst zu dem Sacher, sie hat einen Roman verfasst zum Adlon und nun auch wieder zum Palast. Das Buch wird Anfang des Jahres erscheinen. Das heißt, es gibt auch immer die Gelegenheit für Leser und Leserinnen, entweder nachzulesen oder nur das Buch zu lesen, entweder vorher oder nachher und dann nochmal den Film, die Serie anzugucken. Das macht sie sicherlich etwas Besonderes. Es gibt ja viele Autoren und Autorinnen. Wir hatten ja dieses Jahr so einen Schwerpunkt, wo wir mit Autorinnen und Autoren gesprochen haben, die auch im Roman tätig sind, aber meistens dann eigene Stoffe schreiben, die sie nur als Roman herausbringen. Der Palast, wovon handelt das?
Der Palast ist der Friedrichstadtpalast. Den kennt man in Berlin und auch darüber hinaus, glaube ich, also ein großes Musiktheater an der Friedrichstraße gelegen. Es war eben ein großes Aushängeschild der DDR als Kulturnation oder auch der Populärkultur in der DDR. Die haben da sehr viel Geld und Aufmerksamkeit auf dieses Projekt verwendet und ein riesiges, technisch sehr avanciertes Musical-Theater dahin gebaut. Und auch ein sehr großes Ensemble da eben unterhalten. Das ist sehr berühmt, ist ja immer diese lange Reihe der Tänzerinnen, die mit leicht bekleideten Kostümen eben diese Ballettreihe bilden und die Beine sehr hoch schwingen können. Das sieht wunderschön aus, sehr synchron, sehr fast schon mechanisch eigentlich. Das war ja damals so irgendwie das Nonplusultra im Musiktheater offensichtlich, auf jeden Fall in dieser populären Form von Musiktheater. Also eine tolle Location, um da eine Serie anzusiedeln. Es gibt da eigentlich viel fürs Auge und natürlich auch viel Geschichten hinter den Kulissen. Rodica Dönert hat eine Geschichte erfunden, die dort spielt und auch die deutsche Teilung eben damit angesprochen. Sie hat in den Mittelpunkt der Geschichte ein Zwillingspaar, zwei junge Frauen, die Zwillinge sind gestellt, Zwillinge, die aber sich nicht kennen zunächst, weil sie als Babys getrennt wurden. Und auch das hat mit der deutschen Teilung eben zu tun, weil sie zur Zeit des Mauerbaus wurde eines der Babys von ihrem Vater in den Westen entführt, während das andere bei der Mutter in Ostberlin geblieben ist. Und von daher haben sie sich sehr, sehr lange nicht gesehen und kennen sich gar nicht, entdecken sich dann wieder und dann wird in der Folge eben auch diese Familiengeschichte langsam aufgearbeitet und sie finden sich dann, die verschiedenen Teile der Familie finden dann wieder ein Stück weit zusammen. Das ist so die Haupthandlung in diesem Werk.
Ausgestrahlt wird das Ganze im ZDF am 3. Januar und natürlich danach in der Mediathek können sich das anhören. Wir hören jetzt einfach mal in das Gespräch rein.
Rodica, wir wollen über den Palast sprechen. Bevor wir dazu kommen, was das für eine Geschichte ist, können wir vielleicht mal drüber sprechen. Du hast dich ja mehr oder weniger spezialisiert auf so historische Stoffe, die an so bestimmten Orten spielen. Das scheint so ein bisschen dein Muster, deine Spezialität geworden zu sein. Wie kam es dazu und was ist für dich das Gute an dieser Form?
Also ich bin da, glaube ich, eher wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Als es Adlon so ein riesengroßer Erfolg war, haben sie mich angefragt wegen dem Sacher. Und das wurde dann auch sehr erfolgreich. Und dann kam einfach die Frage von Oliver Berben, wollen wir nicht den Friedrichstadtpalast zusammen machen? Das habe ich sehr gerne zugesagt, wobei ich muss zugeben, ich habe erst mal ein bisschen nachgedacht. Denn Friedrichstadtpalast war für mich als Ostberlinerin, als DDR-Bürgerin immer so ein bisschen damals in den 80ern sowas, naja. Ich selber kannte den Friedrichstadtpalast als Kind, noch den alten Friedrichstadtpalast, wo Clown Ferdinand, das war eine Kindershow, aufgetreten ist. Und da hatte ich die allerbesten Erinnerungen, aber selbst zu den Revuen, so hieß das ja damals, wäre ich nie gegangen. Ich war Regiestudentin und bin ins Deutsche Theater gegangen oder ins Berliner Ensemble. Und insofern habe ich mir die Frage gestellt, ja, um Himmels Willen, was wollen wir denn mit dem Friedrichstadtpalast jetzt machen? Es gibt da so einen geflügelten Spruch, der heißt Federn am Arsch für diese Revue-Tänzerinnen. Und das musste ich jetzt aber lernen. Das ist, sagen die da auch so oder haben sie früher auch so gesagt in der DDR, aber es ist sehr despektierlich, denn ich habe dann gelernt im Laufe der Arbeit, was das für ein großartiges Ensemble schon zu DDR-Zeiten war. Und ja, und dann habe ich lange überlegt, mache ich das? Also fällt mir dazu was ein? Und bin in Medias Res gegangen und habe dann gesehen, dass der Tränenpalast, also der Grenzübergang nach West-Berlin, nur wenige hundert Meter vom Palast entfernt ist und dachte mir, also da der Friedrichstadtpalast ja auch fast am Grenzübergang Chausseestraße gestanden hat, das muss eine Ost-West-Geschichte werden. Ich kann den Westen nicht ausblenden. Und als mir dann sozusagen so die Figuren in den Sinn kamen, die fiktiven Figuren, die ich da erzählen könnte, habe ich zugesagt. Habe die Kollegen überzeugen können, auch von meiner doppelten Lottchenübermalung, also von meiner Zwillingsgeschichte. Da war gleich hellauf große Begeisterung. Und als ich das sozusagen wusste, dass ich da auf fruchtbarem Boden die Idee fallen lassen kann, habe ich mich diesem Stoff zugewandt. Und ich sag mal so, diese Genius-Loki-Stoffe, die ich mache, also sowohl das Adlon am Brandenburger Tor als auch der Friedrichstadtpalast ganz in der Nähe der Grenzübergänge, haben ja immer die Möglichkeit, was über deutsche Geschichte zu erzählen. Und wenn du mich so fragst, was präferiere ich an diesen Stoffen, dann über deutsche Geschichte zu erzählen, über Deutschland zu erzählen und mich dabei selber mit meiner Heimat, mit diesem Land auseinanderzusetzen.
Wie schnell kamst du auf diese Idee mit den Zwillingen, die sozusagen den beiden Hälften Deutschlands so zugeordnet sind? War das sofort klar für dich oder wie kam es dazu?
Also sofort war nicht. Wir haben ist jetzt vor Weihnachtszeit, also ich hatte die Anfrage von dem Fritz Wildfeuer, ich glaube im November, es war auch so ein trüber Novembertag 2017 und habe dann erstmal gedacht, na, das sage ich ab, aber habe mir Bedenkzeit erbeten und habe wirklich einige Wochen, die er mir auch gelassen hat an Bedenkzeit, diesen Stoff geknetet, habe schon mal im Freundeskreis nachgefragt, kennt ihr den Friedrichstadtpalast? Habe dann durch Zufall erfahren, wirklich durch Zufall, das hört sich jetzt witzig an, aber es war der pure Zufall, wirklich an einem trüben Sonntagnachmittag von meinem Mann, dass der in der Wendezeit dort Flöte gespielt hat, im Friedrichstadtpalast. Der ist nämlich Flötist und da habe ich gesagt, ja, sag mal, warum sagst du mir denn das nicht gleich, wenn ich dir erzähle, dass ich so ein Angebot kriege? Ja, sagt er, habe ich vergessen. Naja, das war natürlich schön. Er hat mir dann alles über die Wendezeit erzählt, über die 1990, 1991, wie der Friedrichstadtpalast in großen Schwierigkeiten steckte und wie das Ensemble versucht hatte zu überleben. Und ich hatte große Lust, über diese Wendezeit dann auch gleich die erste Staffel zu gestalten. Aber es war nochmal der Wunsch da von der Konstantin, sowohl als auch vom ZDF, doch etwas zu erzählen über die DDR. Und diese Figuren, die ich für die Wendezeit erfunden hatte, Schwestern, die eine ist Tänzerin im Palast und die andere ist im Westen sozialisiert und gehört zu denen, die dann über die Treuhand versuchen, diesen Palast abzuwickeln. Das war so meine allererste Idee. Die beiden Schwestern habe ich dann im Laufe der nächsten 2, 3, 4 Wochen zu Zwillingen gemacht, zu eineigen Zwillingen. Und dann stößt man natürlich unweigerlich auf Erich Kästner. Und dann war klar, es wird eine doppelte Lottchengeschichte. Und zwar nicht, weil ich es nötig hätte zu plagiatieren, sondern weil ich einfach der Meinung bin, dass eineiige Zwillinge am besten unser deutsch-deutsches unsere deutsch-deutsche Befindlichkeit zeigen. Also dass die eine sozusagen, sie sehen aus wie ein Ei das andere, aber sie sind halt anders sozialisiert, sie haben andere Erfahrungen, Lebenserfahrungen, eine andere Biografie. Und ja, und als ich diese Idee hatte, wie gesagt, dann konnte ich mit gutem Herzen und gutem Gewissen zusagen. Und die ganze Geschichte fiel auf fruchtbaren Boden, auch bei den Auftraggebern. Und ja, und dann ging die Post ab. Dann haben wir wirklich schon im Februar ein großes Konzept geschrieben, um das ZDF endgültig mit ins Boot zu holen. Und im Sommer habe ich dann ein sehr, sehr ausführliches Treatment geschrieben, im Sommer 2018. Und also meine Treatment-Arbeit ist so, dass ich sehr, sehr genau die Architektur einer Geschichte entwerfe, wirklich das in Plotpoints aufdrösel, in Sequenzen. Und ich habe in dem Falle, ich hatte ja den Auftrag 6x45 bzw. 3x90, also beide Formate musste ich kreieren. Ich bin aber noch auf die Idee gekommen, weil ich mir damals nicht so sicher war, ob man nicht die Kollegen auch von 7x30, also ob von 30ern überzeugen könnte, weil ich halte sehr, sehr viel von diesem 30er-Format. Und habe dann sozusagen noch eine dritte dramaturgische Struktur konfiguriert, nämlich die 30er. Und dadurch hatte ich die Möglichkeit, und dadurch, dass ich jede Einheit in die Storytelling-Struktur, entweder sozusagen nach Sitfield in Plotpoint 1, 2, Midpoint und so weiter zu zerdröseln, oder in die 8-Sequenz-Struktur, habe ich letztlich alle 5 Minuten ein Beat gehabt. Und das war genau die richtige Herangehensweise. Denn dadurch war eine Fülle von dramatischem Material da, also von was auch das Tempo heute bei dem fertigen Werk, wo man sieht, das Tempo ist da. Denn mit Uli Edel kam ein Regisseur sozusagen ins Boot, der ja eher sehr linear und sehr ich sag mal, emotional vollmundig erzählt, der jetzt nicht der große plot-driven Erzähler ist, der will immer Figuren haben, die eine emotionale Befindlichkeit, aber dadurch, dass die, und es musste sehr viel gekürzt werden mit Uli, also sozusagen jemand anderes hätte vielleicht sozusagen über vieles hinweg inszeniert, wäre aber in ein anderes Tempo gekommen, in eine viel virtuellere Sprunghaftigkeit, aber Uli ist der große Dramen- und Emotionserzähler, das ist seine wahnsinnige Stärke, da lerne ich auch immer wieder von ihm. Und dadurch konnten wir aber, dadurch, dass wir so viel dramatisches Material hatten, so viel Beats, konnten wir immer diese Kurzweiligkeit halten. Also insofern, die Katrin Bullemer, die hier als Produzentin mitzeichnet, hat gesagt, das war wirklich unser großes Glück, dass wir so also in einer solchen dramatischen Stringenz von Anfang an gearbeitet hatten.
Noch mal ganz kurz eine Rückfrage. Was unterscheidet ein 30er-Format von einem 45er oder 60er so? Wie gehst du, also worin wäre jetzt der Vorteil von 30-minütigen Folgen gewesen für dich?
Da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Man sollte jede Folge oder jeden Film genau so entwickeln. Ein 30er-Format bietet einfach die Möglichkeit, dass ich in kleineren Einheiten erzähle. Das heißt nicht, dass ich weniger erzähle, aber in kleineren Bögen und möglicherweise in der heutigen Welt, wo wir gar nicht so viel Zeit haben, schiebe ich mir mal schnell einen 30er rein. Aber vielleicht, also mein Sohn, der ein großer Streaming, also der sehr viel streamt, sagt, also alles, was über 45 Minuten ist, da überlegt er sich schon sehr, ob er sich das ansieht, weil das ihm einfach zu lang ist. Und wie gesagt, und die Möglichkeit, wenn man einen 90er hat, 3 30er zu erzählen, finde ich noch spannender, weil ich habe 3 30er Einheiten. Bei 2 45er bin ich schon nah wieder an der 90er Struktur dran. Also 30er bringen einfach ein höheres Tempo, und selbst wenn es nie als 30er gesendet wird oder als 30er gedreht, es lohnt sich, gerade 90er in 330er zu zerlegen. Also ich würde das immer empfehlen. Und wenn ich wahrscheinlich nur einen 90er erzählen würde, würde ich mir den wahrscheinlich in noch kleinere Einheiten zerlegen, um einfach in eine spannungsvolle Dramatik zu kommen.
Also du suchst dann immer nach den kleinen Beats, nach den Wendepunkten und so weiter. Und das verändert dann auch deine Art, wie du über die Handlung nachdenkst, dass du sozusagen neues Material da versuchst zu finden. Wo könnte der nächste Beat kommen? Das ist dein Arbeitsprozess dann praktisch.
Ganz genau. Und ich bin auch ein großer Freund der Midpoints und der Core Crisis, die ja in der Mitte jeder Geschichte liegt. Und ich habe dann, wenn ich 330er zum Beispiel auf den 90er lege, habe ich drei große Core Crisis. Also das heißt, ich muss mir wirklich Gedanken machen, wo führe ich meine Figuren, in welche Nachtwelten führe ich meine Figuren. Ich habe natürlich die große Struktur, ne, die darf ich da beim 90er nicht vernachlässigen. Ich gehe in der Minute 18 etwa in die Nachtwelt und gehe an der Minute 72 etwa wieder raus. Also das heißt, ich habe eine lange Strecke der Nachtwelt. Dennoch, selbst wenn ich 30er habe und die Figuren dreimal theoretisch in die Nachtwelt gehen lasse, habe ich ja trotzdem die eine große Nachtwelt. Also das sind knifflige, fast mathematische Herausforderungen. Aber das ist für mich so, neben allem anderen, ist das für mich die schönste Phase des Schreibens, zu plotten. Also ich arbeite auch grundsätzlich mit einem Zeichenblock am Anfang und zeichne mir die Strukturen immer und immer wieder auf, um herauszufinden, was ist wirklich der erste Drehpunkt, was ist wirklich der Breaking Point, wenn ich wieder mit meinen Figuren in die Tagwelt, was ist dann wirklich die Katastrophe nach der Katastrophe des Lagerfeuers und dann nochmal den Climax, den wir auch als Showdown bezeichnen. Das heißt, da ganz genau zu sein, und da kann ich endlose Zeichenblöcke vollschreiben, bis ich mich entschieden habe. Aber das ist für mich so wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Phase des Schreibens.
Kannst du nochmal erläutern, was jetzt ein Beispiel vielleicht, was wäre die Nachtwelt im Verhältnis zur Tagwelt? So, was könnte sowas sein, dass man sich das vorstellen kann?
Ja, also zum Beispiel die Nachtwelt meiner Figuren ist natürlich in der Zwillinge, ist natürlich in dem Moment, wenn klar ist, dass die Zwillinge sind. Das heißt, ich muss mich plötzlich als Figur, sowohl Chris als auch Marlene, damit beschäftigen, was hat meine Familie mir vorenthalten, sie hat mich belogen. Das heißt, in dem Moment, wenn die Zwillinge sich das begegnen, gehen sie beide in ihre Nachtwelt, um dann sozusagen herauszufinden, wer bin ich. Und gleichsam ist natürlich auch eine Nachtwelt, wenn die Chris nach Bamberg fährt, also als in der Identität ihrer Schwester, und die Schwester in Ost-Berlin bleibt. Also das heißt, sie beiden sind sozusagen tanzen auf dem schmalen Grat, dass sie auffliegen. Also so kann man dann sozusagen, und das ist dann immer das größte Ringen und Auftauchen in der Gesamtkonstruktion von meinen drei Teilen, ist der Breaking Point hier bei diesen 270 Minuten. Also ich springe jetzt gerade ein bisschen, aber so springe ich auch beim Schreiben. Ich springe immer von der großen Struktur in die kleine Struktur. Und in der großen Struktur tauchen die Mädchen, die Zwillinge auf, wenn Chris im Breaking Point verhaftet wird. Dann, oder Marlene, besser gesagt, Marlene ist ja die Erste, die sozusagen hochgenommen wird an der Grenze, und dann, das ist der Breaking Point, und dann wird als Katastrophe schon in der Tagwelt Chris verhaftet. Aber sozusagen, Chris hatte ihre Premiere, das heißt sozusagen, sie hat eine tolle Erfahrung gemacht mit ihren Kollegen, steigt auf in eine neue Qualität, und in dieser Tagwelt die Katastrophe, sie wird verhaftet, und die Familie muss sozusagen eine Lösung finden.
Also die Nachtwelt wäre auch immer, wenn ein Problem gespannt wird sozusagen, und dann gibt es wieder eine gewisse Entspannung, wo es zusammengeführt oder stückweise aufgelöst wird. Natürlich gibt es den größeren Bogen darüber noch, der weiterhin gespannt bleibt. Es ist auch so, dass es immer wieder ein Problem ausgedehnt wird und sich dann plötzlich wieder entspannt.
Also von Entspannung würde ich ungern reden, weil stell dir vor, wenn sich bei einem 90er die Menschen schon bei Minute 71 entspannen, dann habe ich ja die große Frage, bleiben die mir noch die letzten 15, 18, 20 Minuten treu? Na, ich glaube, es ist so, in der Nachtwelt ringen die Figuren tatsächlich mit dem Teufel, also mit den Dämonen, mit ihren inneren und den äußeren Dämonen. Dafür gilt es natürlich immer wieder, Übersetzungen zu finden. Also das ist das, in der Nachtwelt muss ich mich mit der Psyche der Figuren ganz stark auseinandersetzen. Und wenn ich sie dann wieder auftauchen lasse, kommen sie ja, wie das so der Campbell so gut formuliert, haben sie ja das magische Schwert, das Elixier gefunden. Und damit gehen sie ja sozusagen zurück nach Hause, und um es zu erproben. Und insofern ist die Katastrophe nach dem Breaking Point so ganz, ganz, ganz entscheidend. Und denn damit wir nochmal Spannung reinkriegen, ne? Und es ist ja dann auch so, Chris wird verhaftet und wir wissen nicht, was wird ihr passieren. Oder Chris fährt, also Chris verlässt ihren Vater, Breaking Point, der ihr sagt, ich habe in Teil 2, ich habe dir gesagt, ich habe dich mitgenommen, weil du nicht mitgenommen, weil du hast so schön geschlafen. Und dann kommt sie an die Grenze und wir ahnen, und sie wird dort kontrolliert, tiefenkontrolliert. Und wir haben da auch nochmal eine Katastrophensituation. Und die Schwestern treffen aufeinander und sie trifft plötzlich auf ihre Mutter Marlene. Und die so. Also wir haben immer sozusagen in der Katastrophensituation nochmal eine ganz eigene Geschichte, die auch es sich lohnt zu plotten. Also es lohnt sich wirklich auch eine Katastrophe mit ersten Drehpunkt, Core Crisis, zweiten Drehpunkt zu plotten, auch wenn es nur eine kleine Einheit ist, wie ich schon sagte, vielleicht von 5-7 Minuten. Es lohnt sich immer, weil man sich einfach dabei über die Struktur im Klaren immer klarer wird und immer genauer wird und auch merkt, was fehlt, wenn was fehlt. Ja? Also, und wenn man merkt, es fehlt was, aber ich finde dafür nichts, dann bin ich wenigstens im vollen Bewusstsein dessen, dass mir da was fehlt und dass ich da möglicherweise noch eine Lücke habe. Aber um sozusagen die Sache jetzt auch ein bisschen weniger zu kompliziert zu machen, es stellt sich beim Schreiben auch heraus, wenn ich Lücken lasse, ganz bewusst, dass sich diese Lücken oft von selbst schließen. Also gerade wenn ich dann sozusagen komprimiere, in die nächsten Überarbeitungen gehe, stellt sich plötzlich raus, dass ein Plotpoint von hinten nach vorne rückt oder dass ein anderer Aspekt nochmal, wenn man ihn gut beschreibt, zu einem Drehpunkt wird. Also da kann ich nur ermutigen und sagen, Lücken sind kein Problem. Man muss die Lücken nur kennen und mit den Lücken dann konstruktiv, produktiv umgehen.
Du hast ja dann auch, der Plot ist ja über weite Strecken auf zwei verschiedenen Schauplätzen sozusagen. Wir haben Osten und Westen. Ist das ein Problem gewesen dabei, da die Balance zu halten, dass wir sozusagen, also die Handlung möchte ja als aus einem Guss sein und weiterstreben und trotzdem hast du immer diese beiden Pole. War das ein Problem, das in der Balance zu halten?
Nö, also eigentlich überhaupt nicht. War mir auch ehrlich gesagt egal. Wichtig war für mich die Geschichte, dass die Geschichte spannend ist, dass die Figuren sich entwickeln, also dass sowohl Marlene als auch Chris sich entwickeln. Und dann habe ich dich gewichtet. Also viel wichtiger, also nicht, habe ich nicht gewichtet, aber viel wichtiger war, dass ich auch immer den Palast natürlich noch mit bedacht habe. Und da haben wir ja ein großes, großes Figurenensemble und wir haben einfach beim Drehen gemerkt, dass wir die ganzen Geschichten nur anreißen können. Das war sehr schade. Wir haben da noch während des Drehens sehr, sehr viel kürzen müssen. Ja, das ist so, wo ich sage, da war mehr in den, viel, viel mehr in den Büchern, als jetzt zu sehen ist. Und so ist denn eine zweite Staffel geben sollte, wird die auf alle Fälle ensemblelastiger werden, weil dieses Ensemble mit all seinen Problemen, dann nämlich in der zweiten Staffel in der Wendezeit, gibt so viel Material, dass ich da wieder gewichten muss, wie kriege ich diese hochemotionale Familiengeschichte, die ja weitergeht, das ist ja nicht Friede, Freude, Eierkuchen jetzt, sondern jetzt kommen ja die Spannungen, wenn die Mauer gefallen ist. Wie kriege ich diese Familiengeschichte wirklich gewichtet, um das Ensemble im Palast zu bedienen und deren Geschichten zu erzählen? Wollen wir hoffen, dass genug Geld da ist, um das alles zu bezahlen.
Lass uns nochmal über den Palast reden, den Palast als solches. Also du hast ja schon erwähnt, dass du ihn sozusagen als Studentin schon so am Rande wahrgenommen hast, aber dich nicht dafür interessieren wolltest, zu Recht. Aber jetzt, wo du das vielleicht ein bisschen genauer erforscht hast, was war es für ein Ort? War es auch ein Platz, wo sozusagen innerhalb der schwierigen Verhältnisse der DDR auch eine Art Insel der Unangepassten oder der bizarren Persönlichkeiten war? War es auch sowas? War es ein Rückzugsort für manche oder war es sehr schwierig und sehr konfliktbeladen, dass man da überhaupt arbeiten durfte? Wie war das?
Also wir haben natürlich im Vorfeld dann im Frühling 2018 unzählige Interviews geführt mit den ehemaligen Mitarbeitern des Palastes. Ich habe mir dann auch einen ehemaligen Solotänzer, den Wolfgang Stiebritz, als Fachberater dazu geholt. Na, ich denke eher die Unterhaltung, die leichte Unterhaltung hatte in der DDR einen sehr hervorragenden Stellenwert. Also die Genossen, die verantwortlich waren für die Verteilung der Gelder und Ressourcen, wollten sozusagen das Volk und sich selber mit der leichten Unterhaltung vergnügen, sich belohnen für den harten sozialistischen Alltag. Also insofern war der Palast eher ein UFO, was in diesem grauen Alltag der DDR gelandet waren und war und wo die ganzen Tänzer, das ganze Ensemble, die hatten ja 800 Mitarbeiter, das muss man sich mal heute überlegen, 800 fest angestellte Mitarbeiter. Da wurde alles gemacht, Kulissenbau, die Kostüme genäht, Schuhmacher. Also es waren, und das alles war ja nicht nur einfach besetzt, sondern es war richtig, richtig üppig besetzt. Und das Haus, das 1984 eröffnet wurde, wo ja auch unsere Serie spielt, war First Class konzipiert und konstruiert und erbaut worden. Also die hatten, was die ganze Bühne betraf und die ganzen Garderoben, das war Weltspitzenniveau bereits 1984. Und insofern war das eine Exklave der Glückseligen, würde ich sagen, ja. Also da hat keiner weder Not gelitten, auch keine politische Not. Ich meine, ich bin ja selber dann irgendwann in den 80ern erwachsen geworden. Und das war ja schon eine Zeit, wo man deutlich spürte, Gorbatschow kam 1985, deutlich spürte, dass der Zerfall des Sozialismus auch ideologisch auf der Tagesordnung stand, und da konnten die in dem Palast natürlich, die haben gelebt, getanzt, gearbeitet unter Bedingungen, die sie, und das war die einhellige Meinung fast aller Interviewpartner, die sie nach der Wende, nach dem Mauerfall, so nie wieder in ihrem Leben gefunden haben. Ja, also das war, es wurden Devisen ausgegeben für internationale Stars, es wurden Devisen ausgegeben für internationale Choreografen. Also es war wirklich ein Haus auf Spitzenniveau, kann man natürlich nicht mehr mit einer heute, ich meine, wenn man heute den Palast, den Friedrichstadtpalast da in eine Revue geht, das ist Spitzenniveau, ja, also das ist Wahnsinn, was die heute auf die Bühne bringen, aber die Welt entwickelt sich eben, und so wie sich auch unser Filmemachen entwickelt, so wie sich das Geschichtenerzählen entwickelt, so entwickelt sich auch das Showbusiness. Ja.
Aber du hast ja schon gesagt, dass man als Filmstudent sozusagen so ein bisschen die Nase gerümpft hat über Federn am Arsch. Ging es nur darum, dass die sozusagen sich zu sehr auf Äußerlichkeit und auf Glamour irgendwie konzentriert haben? Oder war es auch so, dass die als politisch ein bisschen allzu angepasst gegolten haben?
Nee, weder noch. Ich meine, Revue ist Revue und Revue muss man mögen. Und wenn man Regiestudentin ist, so wie ich gewesen bin, dann möchte man natürlich mit den Großen, wer hat uns denn interessiert? Wir haben damals Filme gesehen von Tarkowski, wir haben Volker Braun gelesen, wir haben Heiner Müller gesehen, der hervorragende Inszenierungen im Theater im Palast gemacht hat, also nicht Friedrichstadtpalast, sondern Palast der Republik. Im Berliner Ensemble wurde der Faust inszeniert. Im Deutschen Theater gab es übrigens auch eine Revue, da habe ich als Kleindarstellerin sogar mitgewirkt, die zwei Krawatten. von Georg Kaiser. Und das war natürlich eine ganz andere Revue. Ne? Das hatte Dieter Mann in der Hauptrolle. Das war, wonach das Herz damals von mir als junge Frau geschlagen hat, in Richtung sozusagen ernstzunehmender Vermittlung von Gedanken, Gefühlen, und das im Friedrichstadtpalast, das war halt Revue und das muss man mögen. Aber wie ich mir habe sagen lassen, standen die Leute vom Friedrichstadtpalast bis zum Bahnhof Friedrichstraße einmal im Jahr nach Karten an und waren sich dann auch nicht sicher, ob sie welche kriegen konnten. Und die Brigaden haben, also die sozialistischen Brigaden aus den Großbetrieben, haben Briefe geschrieben an den Friedrichstadtpalast und um Karten gebeten für ihre Kollektive der sozialistischen Arbeit. Also das war einfach was, ne? Aber für uns Regiestudenten, wir hatten einfach andere Interessen. Und ganz lustig ist, dass ich eben dann 30 Jahre später jetzt mich mit dem Haus beschäftige, an dem ich hunderte Male in meinem Leben vorbeigegangen bin und mir nichts dabei gedacht, und jetzt sozusagen dieses Haus nochmal würdige und vor allen Dingen eben auch was gelernt habe über Revue-Theater. Ich hätte niemals gedacht damals, dass die Revue ja gerade in Berlin der 20er Jahre eine extreme historische Verwurzelung hat. Also dass Asta Nielsen, Claire Waldorf, Marlene Dietrich, die Comedian Harmonist, das waren ja Größen. Das war für mich damals mit Anfang 20, lag das nicht in meinem Blickfeld. Aber heute kann ich das natürlich nochmal ganz anders in Zusammenhang bringen und würdigen.
Und wo kamen die Leute her, die jetzt da, diese 800 Angestellten, wurden die alle auch in der DDR ausgebildet oder war das eher so ein bunter Haufen wie kann man sich das vorstellen?
Also ich würde sagen, es waren Menschen mit ganz hoher Qualifikation. Es gab auch Ausbildungsberufe, allerdings nicht, habe ich mir erzählen lassen, nicht im Friedrichstadtpalast direkt, sondern die wurden dann sozusagen verteilt, Schuhmacher, Schneiderinnen, wurden dann, glaube ich, woanders ausgebildet, aber so ganz sicher bin ich mir nicht. Also sie waren alle hoch ausgebildet, denn so eine Revue mit diesen Wahnsinnskostümen, mit diesem ganzen Aufbau, mit diesen auf die Beine zu stellen, in einem so modernen Palast, wie er ja 1984 eröffnet wurde. Ne? Also es war so, der alte Palast musste schließen, weil ist nur wenige hundert Meter entfernt gewesen, direkt neben dem Berliner Ensemble, weil die Charité gebaut wurde, und mit dem Bau des Hochhauses der Charité sank das Grundwasser ab, und das war dieser alte Friedrichstadtpalast war ehemals eine alte Markthalle. Und damit so, und unten war Fischmarkt, und das ganze Wasser der Spree war gebraucht worden. Und als das Wasser absank, wurden die Pfeiler morsch und damit war der Palast baufällig. Und dann wurde innerhalb von 4 Jahren auf der gegenüberliegenden Straßenseite dieser neue Palast gebaut. Und wie gesagt, also der hatte, was die ganze technische und Innenausstattung betraf, Weltniveau. Zum damaligen Zeitpunkt hat er heute übrigens immer noch. Und weil er ist ja auch rekonstruiert worden in den Zeiten, immer mal wieder und erneuert. Also steht auf einem sehr, sehr soliden Fundament. Und da mussten natürlich auch Fachkräfte, da konnte, sicherlich ist auch mal ein Seiteneinsteiger dabei gewesen. Jemand, der zum Beispiel beim Kabelwerk Oberspree Schlosser war und 3 Leute um die Ecke kannte, die vielleicht im Friedrichstadtpalast auch einen Bühnenschlosser brauchten. Ja, so eine Hand wäscht die andere. Sowas kann man sich schon vorstellen. Aber die Leute selbst waren hoch ausgebildet, und die Tänzerinnen und Tänzer kamen ausnahmslos von der Staatlichen Ballettschule Berlin. Also da waren keine Tingeltangel-Tänzerinnen dabei, die irgendwo einen Schein gemacht hatten, sondern die hatten alle eine klassische Ballettausbildung. Und auch am Vormittag, jeden Tag um 9.30 Uhr, fand eine klassische, also eine Ballettprobe statt, klassisches Ballett oder Training, und erst dann ging man sozusagen an die Einstudierung der Revue.
Wie hast du das dann angepackt, aus diesem Universum deine Figuren raus zu destillieren? Was brauchst du da? Also du hast ja einmal diese Palastwelt, aber du wolltest auch natürlich diese westliche Gegenwelt aus der anderen Familienhälfte erzählen. Aber im Palast, lass uns darüber vielleicht erstmal sprechen. Es ist natürlich ein riesiges Reservoir an Möglichkeiten, was man machen könnte. Wie bist du zu deiner Hauptfigur gekommen?
Also Chris als Tänzerin, das war ja relativ klar, weil die Tänzerinnen sind ja das Ballett im Friedrichstadtpalast ist ja das Herzstück, auch heute noch. Und damit war klar, die Hauptfigur muss Tänzerin sein. Und ja, und dann war es in der Tat, es war sehr kompliziert, all die sich zu entscheiden, wen nehme ich jetzt wirklich, ne? Klar war Orchester, das ist wichtig, Orchester geht ja auch gut zusammen mit dem Ballett. Dann war mir klar, ich brauche einen Regisseur. Wo finden die Gespräche statt? In der Kantine. Also war auch klar, dass ich die Kantinenchefin mache. Und der Regisseur hat eine Regieassistentin, also bin ich auch da sozusagen. Ja, und dann habe ich noch etliche andere Figuren erfunden, die man in meinen Konzepten bzw. im Treatment findet. Und dann stellte sich aber sehr schnell raus, dass diese Geschichten alle gar nicht zu erzählen sind, weil wir eben diese große, starke Hauptgeschichte haben mit Chris und Marlene und der ost-westdeutschen Familie. Und da wir uns eben auf diesen großen Plot auch verständigt hatten, und damals war ja der Günther van Endert noch der Redakteur zusammen mit dem Matthias Pfeiffer. Es wechselte dann, als der Günther sozusagen nicht mehr, also in Pension ging. Dann kam die junge Ronja Reißig dazu vom ZDF, was ich sehr geschätzt habe, dass ich auch wirklich nochmal jemand ganz Junges hatte, die einen Blick auf das ganze Werk warf. Und als wir uns also geeinigt hatten, allesamt, wir erzählen eine starke, starke ost-westdeutsche Familiengeschichte, war klar, dass wir jetzt genau gucken müssen, was machen wir mit den Nebenfiguren, wie viel können wir uns da leisten, wie viel Zeit bleibt da noch und ja, und wie habe ich die Figuren entwickelt, also insbesondere eben diese ost-westdeutsche Familiengeschichte. Ich arbeite mit Drehbuchaufstellung. Und habe also mit der Verena Michel bestimmt 40, 50 Stunden alleine diese Familiengeschichte und die sie umflankierenden Figuren aufgestellt, um wirklich die Tiefe dieses ost-westdeutschen Konfliktes auszuloten. Und das Interessante bei dieser Arbeit ist, wenn man mit Aufstellung arbeitet, wenn man diese unendlich vielen Zeichenblätter mit Plotstrukturen voll malt, am Ende verfügte ich über so viel Material, was überhaupt gar nicht in ein 270-Minuten-Werk reinpasst. Das ist aber nicht schlimm, weil dadurch verdichtet sich sehr viel und vieles, was sozusagen dann nicht seinen Platz findet, schwingt mit. Und ganz interessant ist, das habe ich festgestellt oder da habe ich nochmal diese Erfahrung machen dürfen, ganz konkret und real. Ich habe dann jetzt das letzte halbe Jahr den Roman geschrieben, Der Palast, einfach weil ich eine Überfülle an Material hatte und noch viel mehr erzählen wollte und auch für die Zuschauerinnen und den Zuschauer die Möglichkeit geben, nach dem Sehen der Serie nochmal was zu vertiefen, Hintergründe zu lesen, die ganze Geschichte 1960-61, die zu dieser Trennung geführt hat. Und die Lektorin, der ich ganz bewusst kein Muster und nichts gezeigt hatte, kam beim Lektorieren das Manuskript auf Ideen bzw. stellte Fragen über Dinge, die sie nicht wissen konnte, die alle Teil der Vorarbeit gewesen waren bzw. mal als Szenen im Drehbuch gewesen waren, die sie also wirklich nicht kennen konnte. Aber genau diese Schwingung ist bei ihr angekommen. Also das war schon manchmal so fast ein bisschen spooky, dass sie Dinge wusste, die sie einfach nicht wissen konnte oder Vorschläge gemacht hat über Szenen, die sie nie gelesen hatte. Und die aber sozusagen schon von mir so mal geschrieben waren und im Drehbuch dann rausgefallen sind und im Roman dann auch keine Rolle spielen sollten und auch nicht gespielt haben. Ja, und insofern meine ich, also eine Überfülle an Material zu haben, ist nichts Schlimmes. Im Gegenteil, weil alles, also man erzeugt ja als Autor ein Feld, ne? Geschichten zu erfinden, ist ja keine so Lala-Arbeit, wo man mal sagen kann, na gut, ich verdiene mein Geld mit Geschichten erzählen, ich mache es gerne und dann schreibe ich eben mal eine Geschichte. Nee, wenn man eine Geschichte schreibt oder eine Geschichte erfindet und dann vielleicht sogar aufschreibt, erfindet man ein Fraktal und dieses Fraktal setzt man in die Welt. Das heißt, man setzt ein Energiefeld in die Welt. Und ein Satz, den wir niemals untergekriegt haben im Film, obwohl ich noch zu Katrin Bullemer, der Produzentin, gesagt habe, Katrin, diesen Satz müssen wir unterkriegen. Und sie hat auch bis zuletzt darauf geachtet, aber er hatte dann am Ende keinen Platz. Wir tragen Verantwortung für die Bilder, die wir in die Welt geben. Und das meine ich, ist es Geschichten erzählen. Und deswegen, das Gute ist, so viel Material zu haben, schadet nichts. Und Material zu schwimmen, schadet nichts. Alles schwingt mit. Gleichsam, aber wofür ich mich dann entscheide, was ich denke während der Arbeit, was ich kreiere, wird Teil unserer Welt. Und da muss ich jede Minute des Tages, egal ob ich schon nach außen gehe mit der Geschichte oder noch in meinem stillen Kämmerlein hocke, da muss ich mir der Verantwortung bewusst sein.
Kannst du noch etwas mehr erzählen über diese Drehbuchaufstellung? Also jeder von uns hat vielleicht schon mal was von Familienaufstellung gehört. Aber in welcher Phase habt ihr das gemacht? Also gab es da schon einen Plot oder war das bevor du ins Plotten gegangen bist? Und wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr die Drehbuchfiguren aufstellt? Wie sieht das denn aus?
Also es ist tatsächlich so, wie du sagst, die Drehbuchaufstellung fußt auf der Familienaufstellung nach Hellinger. Hat sich ja jetzt in den letzten 30, 40 Jahren extrem entwickelt. Ja, ich komme natürlich schon mal mit einem Plot in die Drehbuchaufstellung. Und ganz wichtig ist auch, dass die Autorin die gesamte Zeit die Kontrolle behält, also nicht die Kontrolle abgeben, ne? Über die Geschichte und über das, was ich tue. Sonst verselbstständigt sich das und man beherrscht dieses Mittel nicht mehr. Also ich komme mit einem Grundplot zu Verena Michel und reden wir uns erstmal ein bisschen warm und dann fangen wir sozusagen von außen nach innen an. Also wir gucken uns erstmal sozusagen den Plot an sich an. Wie funktionieren die Figuren innerhalb des Plots? Wie gehen die ihre Heldenreise? Verena arbeitet sehr gerne, so wie ich auch, mit der Heldenreise. Das sind die 21 Stufen der großen Arkana im Tarot. Das sind also die Hohepriester, der Wagen, wo dann die Reise losgeht, das hilfreiche Tier. Also das sind diese Archetypen, die kann man sich auch gerne mal in einem Tarot anschauen. Die haben auch alle eine Bedeutung für das Storytelling. Campbell arbeitet damit. Campbell hat uns letztlich alle darauf gebracht oder Gustav Jung. Soweit kann man zurückgehen. Also das habe ich alles studiert, als ich mir dieses Mittel anvertraute. Und in Verena da auch eine gute Partnerin gefunden, mit der ich auf Augenhöhe über all diese Fragen reden kann, die auch genau wie ich die gleichen Kriterien beherrscht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann einmal mit Stellvertretern arbeiten, das heißt, man lädt sich Freunde, Schauspieler, whatever ein und sagt, willst du die Figur Chris sein, willst du die Figur Marlene sein? Das mache ich grundsätzlich nicht mehr. Das habe ich am Anfang mal gemacht. 2007 habe ich angefangen mit Drehbuchaufstellungen, habe Verena da auch kennengelernt. Das mache ich nicht, weil es schleicht sich zu viel Individuelles der anwesenden Menschen im Raum ein. Und das, wie gesagt, ich will das Mittel beherrschen und ich will mich nicht diesem Mittel unterordnen. Das heißt, wir benutzen Bodenanker. Bodenanker sind ein ganz legitimes Mittel, auch der Familienaufstellung. Wir schreiben auf Zettel die Namen der Figuren und ich lege die im Raum aus. Also wichtig ist immer, dass die Autorin alles selber tut, ja, und nicht delegiert. Also ich lege dann diese Zettel im Raum aus. Es gibt intuitiv, es gibt dann ein gewisses System. Schon alleine das System, was da auf dem Fußboden sich zeigt, ist interessant. Also ich stelle inzwischen auch oft alleine auf für mich selber und studiere das System der Figuren, wie sie zueinander stehen. Und dann stellt man sich auf diese sogenannten Bodenanker rauf und empfängt die Energie oder das Wissen dieser Figuren. Und Wissen muss man dazu. Ich sprach ja eben darüber, dass...
Du stellst dich Selber, jetzt als du stellst dich auf den Zettel.
Ich stelle mich auf den Zettel und ja. Verena stellt sich auch auf den Zettel. Ja. Das heißt so, dass wir dialogisieren können. Also sie stellt sich, sagen wir mal, auf Alexander und ich stelle mich auf Chris und dann können wir schon, da haben wir schon eine Interaktion. So, und das Ganze machen wir immer 4 Stunden. Also das heißt unendlich vielen Tagen. Also 10, wenn wir 40 Stunden aufstellen für so einen Stoff, dann haben wir halt 10 Tage à 4 Stunden. Da ist man dann auch fertig und dann erforschen wir das Feld.
Also ihr dialogisiert, improvisiert sozusagen, was diese beiden Figuren sich gegenseitig mitzuteilen hatten.
Hätten, also. Genau, haben, hätten und so weiter. Und das Interessante ist, ich sprach ja eben davon, dass jede Geschichte ist mit einer Geschichte gibt die Autorin, der Autor ein Feld in das Weltenganze. Und dieses Feld existiert in dem Moment, wenn ich 2 Figuren habe, A und B, schaffe ich bereits ein Feld. Das heißt, wenn in dieser Arbeit, die wir dann machen, ist Feldarbeit. Das Feld antwortet uns. Natürlich gehört zu dem Feld auch unsere Erfahrung, unser Seelenhaushalt, unsere Werteskala. Das ist ja ganz klar. Also das Feld ist vielfach. Und da muss man jetzt eben genau gucken bei dieser Arbeit, dass man nicht irgendeinem Trug aufsitzt, weil man das irgendwie gerne so hätte und wie man gerade sozusagen auch gesamtgesellschaftlich in so einer Idee ist, dass man das da so reindrückt. Ne? Alles freilassen, 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 freilassen und dann sozusagen mit dem Material arbeiten. Und Verena sagt dann oft zu mir, soll ich das aufnehmen? Dann sage ich, nee, brauchst du nicht. Weil das geht in meinen Körper. Diese Arbeit geht in meinen Körper und ich vergesse das auch nie wieder. Das geht in etwas, in einen Raum, der Körper, also Körper Erinnerung ist. Und so kann ich aus dieser Erinnerung heraus, dann kenne ich meine Figuren und ich kenne das Feld, habe das Feld kennengelernt, sicherlich manches vergessen. Ist völlig egal, weil ich aus dem Körper und aus der Felderfahrung dann schreiben kann.
Das heißt aber, die Charaktere entwickeln sich sozusagen dann durch Vermittlung eurer Arbeit, die ihr dann da leistet, aus der Position, die sie im Plot haben. Also du hast erstmal den Plot und du weißt, ich brauche einen westdeutschen Unternehmer, der sein Kind entführt hat früher mal. Und aus dieser Information entwickelt sich dann der gesamte Charakter, der ihn dann umgibt. Kann man das so beschreiben?
Kann man absolut so beschreiben. Entwickelt sich der Charakter und zu diesem Charakter kommen eben 3, ich sag mal jetzt ganz, ganz pauschal, 3 Komponenten. Meine Erfahrungswelt und mein Gefühlssystem, Verenas, also der Erfahrungshaus und Gefühlswelt und das Feld, was zum Beispiel ist, jemand entführt sein Kind. Das ist ja ein Archetypus. Also was ist sozusagen dieser ganze Archetypus, der kommt jetzt auch noch mit rein. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, was ich unbedingt unterstreichen und apostrophieren muss, ist, der Autor muss die Kontrolle behalten. Denn sonst flutscht ihm das alles irgendwo hin. Und er muss sich alles aufschreiben wohlmöglich, kommt damit dann aber gar nicht mehr zurecht, später am Schreibtisch alleine. Also ich kann nur sagen sozusagen, das ist ein Riesenabenteuer. Lass dich auf das Abenteuer ein, nimm alles, was du kriegen kannst, behalte die Kontrolle. Also vielleicht ist es sowas wie so ein Dirigent, der vor dem Orchester steht und jede Stimme schon mal in der Partitur studiert hat, aber jetzt ist es zu einem großen Ganzen formt. Es trifft es vielleicht nicht ganz, aber so könnte man das sagen. Und ich bin inzwischen, wie gesagt, so, dass ich bei so großen, komplizierten Stoffen nach den 40 Stunden oder während der 40 Stunden immer noch weiter alleine aufstelle, auch gerade wenn ich Probleme habe mit Figuren, die sich nicht so entfalten wollen, wie ich mir das wünsche, dann bemale ich mir die Zettel, stelle mich darauf, gehe in eine Entspannung, gucke, was sagt mir das Feld und ja.
Okay. Und eine spezielle Problematik vielleicht in dem Zusammenhang, du hattest ja 2 Zwillingsschwestern, die auch noch von der gleichen Schauspielerin gespielt werden. Das heißt, die ähneln sich irgendwie, aber sie müssen sich ja auch unterscheiden. Wie hast du das entwickelt, dass sie sich ja dann doch irgendwie voneinander unterscheiden müssen, abgesehen davon, dass sie in einem anderen Land leben?
Also da würde ich sagen, wenn dich das wirklich interessiert oder wen das auch interessiert, kann ich nur den Roman empfehlen. In dem Roman sind die Konturen der Schwestern nochmal schärfer gezeichnet. Mir war also gerade auch in der Auseinandersetzung oder in der Zusammenarbeit mit Verena, die ja sozusagen im Westen sozialisiert ist und dann als Unternehmerstochter im Übrigen dann 1990, 91 nach Ost-Berlin kam, hatte ich natürlich ein wunderbares Pendant für die Marlene. Und ich selber habe der Chris sehr viel von mir gegeben. Das heißt, wir hatten schon erstmal sozusagen schon a priori durch unsere Arbeitspartnerschaft unterschiedliche Energieauffüllungen im Feld. Und wie gesagt, im Roman habe ich dann nochmal meine Erfahrung, auch was die Marlene betrifft, nochmal sehr viel schärfer formuliert. Da war ich dann auch schon so im Stoff nach 2,5 Jahren. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass die Svenja Jung eine ganz hervorragende Arbeit gemacht hat. Svenja war sich sehr schnell der gesamten Problematik bewusst. Svenja ist eine sehr gründliche Schauspielerin, die immer in den Gesprächen mit einem dicken Schreibblock sitzt und sich alles mitschreibt. Svenja hat da wirklich sehr, auch mit Uli zusammen, die haben da sehr, sehr viel gegrübelt, wie sie Unterschiede finden können. Und ich bin ja bei der ganzen Sache hier auch als Creative Producer in der Verantwortung. Und dadurch war ich die gesamte Zeit der Dreharbeiten stand ich zur Verfügung. Also im Vorfeld natürlich Leseproben, Gespräche etc. Aber auch beim Drehen, ich habe morgens sofort, die haben meistens nachts gedreht, die Kollegen. Ich habe morgens, wenn die noch schliefen, sofort die Muster geguckt. Habe gesehen, was ist in der Nacht entstanden. Wo gibt es eventuell noch... kann man noch Dinge vertiefen, wo muss man was umschreiben, damit es sich nochmal, haben sie alles geschafft und so weiter. Also das war eine ganz, ganz, ganz hervorragende Zusammenarbeit. Wir haben während des Drehens neue Szenen erfunden, umgeschrieben. Wir hatten eigentlich eine Standleitung, kann man sagen, und haben auch manchmal noch während des Drehens in der Pause einfach uns kurz abgestimmt, sodass Svenja, die wie ein Schwamm alles aufgesaugt hat, die auch wirklich eine Chris darstellen wollte, wie ich die Erinnerungen hatte an die DDR. Und das Problem bei der Chris war, weil genau so habe ich meine Zeit als junges Mädchen in der DDR in Erinnerung, während sozusagen man in der Bundesrepublik kontroverser und aufmüpfiger sein konnte als Junger, weil der gesellschaftliche Konsens war einfach nach 1968, wir lassen unsere Väter und Mütter nicht davonkommen mit den Fragen, die wir haben. Waren wir in der DDR sozialisiert, keine Fragen zu stellen, weil, auch das findet man alles sehr gut im Roman beschrieben, weil wir gewohnt waren oder weil wir erzogen worden waren mit der Prämisse, unsere Eltern und Großeltern bauen den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden auf. Sie haben diesen Staat begründet 1945, 1949. Also das heißt, diesen Menschen...
Als Antifaschisten.
Als Antifaschisten, aber vor allen Dingen eben auch als Sozialisten. Und diese Menschen sind nicht zu hinterfragen in ihrem Tun. Alles, was sie tun, dient dem Fortschritt der Menschheit. Das heißt, es sind zwei völlig unterschiedliche Sozialisierungen. Einmal darfst du und sollst du und machst du die Klappe auf und auf der anderen Seite hältst du die Klappe, weil du hast ständig, denkst du, nee, das darf ich nicht, die haben ein schweres Leben, die haben eine große Weltentscheidung getroffen, die wirst du nicht hinterfragen. Und somit war die Figur Chris wesentlich passiver insgesamt als die Marlene. Und natürlich wird eine Schauspielerin und auch ein Regisseur bei einer Figur, die erstmal passiver erscheint, sagen, liebe Autorin, was hast du da gemacht? Und ich habe das denen aber immer wieder erklärt und Svenja und Uli haben das dann auch sehr schnell verstanden und somit haben wir dann sozusagen um diese Figur Chris gerungen, weil deren Stärke besteht in Kleinigkeiten. Während Marlene einen großen Entwicklungsbogen durchmacht und sagt, ich klopp euch hier die Wahrheit auf den Tisch, traut sich Chris nicht. Und das ist, wie gesagt, für eine Schauspielerin und für einen Regisseur sehr schwer zu verstehen am Anfang. Und ich danke den beiden, oder eigentlich allen, aber jetzt mal in dem speziellen Fall, danke ich den beiden sehr, dass sie mich nicht gezwungen haben, in äußerliche Dramatik zu gehen, sondern wirklich mit mir gemeinsam erforscht haben, wie ist eine solche Figur, die wirklich diesen DDR, dieses DDR-Dilemma oder diese DDR-Sozialisierung auf ihrer Haut trägt, wie ist die darzustellen? Denn wenn wir uns heute, also die Ostsozialisierten und die Westsozialisierten, wenn wir uns verstehen wollen, dann müssen wir auch verstehen, wo sind die Unterschiede in unseren Wurzeln. Denn die, die damals jung waren, sind ja jetzt auch nicht uralt, sondern tragen ja diese Gesellschaft auch noch mit.
Hm. Interessant. Wenn du eine Handlung am Friedrichstadtpalast spielen hast, das ist einerseits natürlich toll, weil du hast diese unglaublichen Schauwerte, die es da natürlich in jeder Ecke gibt, und du hast die Musik, was erstmal ein großes Pfund ist, aber gleichzeitig hast du ja auch das Problem, man sagt ja immer, bei Musikszenen oder dergleichen ist ein Loch in der Handlung, weil da geht es nicht weiter. Beziehungsweise diese ganzen Proben und so weiter, das ist natürlich schwierig, da persönliche Fäden weiterzuspinnen, weil es da um diese ganzen Bewegungsabläufe und so weiter geht. Wie bist du damit zurechtgekommen?
Na, ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut gelöst. Also ich finde, das ist selten mal ein Loch in der Handlung. Ich weiß nicht, du guckst das natürlich von außen an. Ich fand das jetzt nicht, weil eigentlich geht ja sozusagen die Handlung auch in den Proben immer irgendwie weiter. Und also es gibt eigentlich kein einziges Probenbild, wo nicht die Handlung weitergeht. Also das war auch ganz wichtig. Da gab es ich habe 12 Drehbuchfassungen wieder mal geschrieben. In den vorherigen Fassungen gab es natürlich dann noch viel mehr am Rand. Ne? Aber wie gesagt, das ist dann dem einmal sozusagen, wir waren schon weit über Budget, wir mussten dann auch irgendwann sparen. Woran spart man an der Drehzeit? Ne? Also sozusagen, da hat Uli dann auch keinen Tag mehr gekriegt, Corona hin oder her. Und also das heißt, wir mussten, da gab es sehr, sehr viel noch mehr Handlung, Nebenhandlung in den Friedrichstadtpalast-Bildern, auch in den Probenbildern. Aber ich denke, auch das, was jetzt sozusagen in den Film eingeflossen ist, ist, jedes Probenbild hat seinen Mehrwert. Also da geht die Handlung weiter. Und wir haben am Anfang gerade das erste große Showbild, ist ja das Bild, wo Marlene Chris entdeckt. Also auch da gibt es eine spannende Handlung. Und dann ist im dritten Teil die große Show Traumvision. Da geht es letztlich, wenn man da genau hinguckt, schon um den Mauerfall, der sich andeutet in dieser Choreografie, die sehr vehement ist schon diesen Befreiungswunsch der Ostdeutschen zeigt. Also ja, also da muss ich sagen, bin ich sehr d'accord mit dem Werk, dass wir haben keine Singing in the Rain-Sequenz, wo mal dann schnell mal kurz aus der Handlung ausgestiegen wird, sondern es ist alles Teil der Handlung. Und das war auch so beabsichtigt. Und ich denke, wenn man an eine zweite Staffel denkt, kann man natürlich über die Erfahrung, kann man diese Erfahrung sehr, sehr gut nachnutzen und gucken, dass man da gar nicht erst in den Abgrund, jetzt tanzen wir, weil es so schön ist, gerät.
12 Fassungen. In welchem Zeitraum kann man sich das vorstellen und inwieweit unterscheiden die sich?
Also 12 Fassungen. Ich habe die erste Drehbuchfassung geschrieben im Herbst 2019. Nein, bis Herbst 2019. Wir wollten ja ursprünglich im Februar 2020 anfangen zu drehen. Also ich war im Herbst, war ich so erste, zweite, dritte Fassung so, ne? Und dann kam ja erstmal eine kurze Pause und so. Und in der Pause sind nochmal alle, auch was das ganze Budget betrifft, in Medias Res gegangen. Und da gab es sehr starke Kürzungswünsche. Und da musste ich dann, und jede Kürzung bleibt ja nicht, da bleibt es ja nicht aus, dass ich alles wieder gewichte. Also ich kann jetzt nicht einfach 3 Bilder rausnehmen und sagen, ach, haben wir nie gebraucht, sondern das ist da ist dann sozusagen ein Energieleck. Und das heißt, ich arbeite die ganzen 6 Folgen oder die ganzen 3x90 nochmal durch und immer wieder, dann wurden Figuren zusammengezogen, also aus 2 Figuren wurde eine und so weiter. Und das bedeutet ja, jedes einzelne Wort wieder zu durchdenken und nochmal zu durchdenken. Und so entstehen dann eben sehr schnell 12 Fassungen.
Und war Uli Edel als Regisseur von Anfang an in der Drehbucharbeit eingebunden? Oder wann kam er dazu?
Der kam dazu, als eigentlich alle drei Filme so weit waren, dass man hätte drehen können. Also Uli sagte damals, vollkommen erstaunt, weil er ja natürlich gewohnt ist, in die Drehbucharbeit sehr stark involviert zu sein. Mein Gott, das könnte man ja alles schon so drehen. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil es war ganz klar, ich behalte die Hoheit als Autorin über den gesamten Zeitraum und gebe sie nicht ab, eben damit was Homogenes entsteht. Und aber dann kam natürlich mit dem, was ich alles schon beschrieb, Budgetkürzungen, Budgetangleichungen, Figurenzusammenfassungen, Besetzungen, auch dafür muss man die Rolle ja dann nochmal, dann hat Uli, wie gesagt, selber den Wunsch gehabt, den Bogen einfacher zu gestalten, also weniger episodisch und ensemblemäßig zu erzählen, sondern eher sich ganz stark auf die Hauptgeschichte zu konzentrieren. Und Uli und ich haben nach der Erfahrung vom Adlon, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir aufgebaut und wir waren uns sicher, dass wir da wir uns nun kennen und auch gemeinsam einen großen Erfolg auf die Beine gestellt hatten, dass wir das Beste tun werden in der Zusammenarbeit, für das Werk. Und da haben wir uns beide dran gehalten. Wir haben es uns nicht leicht gemacht, aber wir haben es uns auch nicht schwer gemacht im Sinne von Ego-Spielchen oder wer ist hier der Bessere oder so, sondern wir haben wirklich Schulter an Schulter gearbeitet, immer telefoniert, auch während des Drehens. Und wenn Uli gemerkt hat beim Drehen, er hat jetzt eine Szene, die war für ihn nicht so optimal und wenn er die Anschlussszene hat, wünscht er sich noch dies oder das, dann hat er da nicht selber angefangen rumzuschreiben, sondern er hat mich angerufen und gesagt, du, ich brauche da das und das. Und dann hatte der Crew gesagt, ich bin Tag und Nacht zu erreichen und so haben wir das dann auch gemacht.
Und die haben dich auch angerufen?
Haben mich auch angerufen, also zu fragen, wie soll der Obstkorb gepackt sein oder können wir hier einen Satz streichen und so soll es auch sein. Also ich habe auch noch dem Script-Continuity gesagt, wir werden nichts streichen. Natürlich passiert es immer wieder, dass Schauspieler mit halb gelernten Texten kommen und das ist ärgerlich. Das merkt man auch. Also jedes Wort war wirklich gestochen, durchdacht. Auch die Katrin Bulle ist eine ganz hervorragende Dramaturgin. Also da war kein Wort zufällig. Also sozusagen, das würde ich auch mitnehmen, dass ich weiter als Autorin darum kämpfe, dass die Texte so gesprochen werden, wie sie im Drehbuch stehen. Natürlich, wenn man sich was mundgerecht machen will, ganz klarer Fall, aber sie sollen erstmal so gesprochen werden, wie sie im Buche stehen, denn das hat schon alles Sinn, wenn Leute wie Uli, Katrin und ich da 2 oder 3 Jahre an so einem Werk rumarbeiten, kreieren, so ein Werk kreieren, so ist es am besten formuliert, ja.
Ich habe noch eine letzte Frage, die mir ein bisschen schwerfällt, wie ich die stellen soll. Ich erinnere mich, dass ich eine ähnliche Frage Christian Pfannenschmidt vor Jahren gestellt habe. Und zwar ist er auch eigentlich ein ganz hochgebildeter Mensch, der auch sich mit Hochkultur umgibt und so weiter, der aber in seinen Stoffen, die er selber schreibt, so einen Ton trifft, der sehr populär ist und daher sehr viele Romane verkauft und auch sehr hohe Quoten erzielt. Das würde ich eigentlich auch mit deiner Arbeit so ein bisschen ähnlich sehen. Also meine Frage wäre, gehst du irgendwie bewusst auf deine Zielgruppe ein, dass du weißt, okay, das ist ein sehr breites Publikum, muss man ja gar nicht bewerten oder so, aber es sind eben einfach sehr, sehr viele Leute, sehr unterschiedliche Leute auch mit unterschiedlichem Hintergrund. Muss ich mich da irgendwie drauf einstellen, das für die konsumierbar zu machen oder fließt es von alleine so aus dir raus?
Eine sehr interessante Frage. Ich sehe mich in meinem Beruf als Geschichtenerzählerin als Dienende. Also ich diene meinem Publikum. Das ist erstmal mein allererster Ansatz. Ich diene, Gedanken von Humanismus in die Welt zu bringen. Gedanken von Frieden, Versöhnung, Einheit, Liebe. Und da ich fürs Fernsehen arbeite, weiß ich, dass mein Publikum sehr unhomogen ist. Also das heißt, jeder und jeder kommt mit einem unterschiedlichen Anspruch. Und meine Geschichten sind so, und das kann ich mit aus tiefstem, ehrlichem Herzen sagen, dass ein Akademiker in den Zwischenzeilen und im Untertext sehr viel finden wird, wenn er sich darauf einlässt. Diese Zwischentexte, der Untertext von einem Menschen, der sich nur in Anführungsstrichen auf sehr gemütliche Art unterhalten will, nicht gelesen werden müssen. Es ist aber beides da. Und deswegen diese enorme Arbeit, auch des Drehbuchaufstellens, das in die Tiefe gehen, sich auseinandersetzen, recherchieren, lesen. Ich habe mich auch nochmal wirklich ganz stark mit Gorbatschow beschäftigt und mit der Situation der SED. Das sind alles Dinge, die jetzt erstmal so eins zu eins nicht einfließen. Aber sie fließen ein in einem Halbsatz, in einem Wort. Und wie ich vorhin schon sagte, es ist Feldarbeit. Ich kreiere ein Feld in der höchsten Verantwortung. Und je mehr Menschen sich davon beeindrucken lassen, unterhalten lassen, sich wohlfühlen in dem Feld, umso besser. Und das verstehe ich als Geschichtenerzählerin als meine Aufgabe.
Du hast schon erwähnt, dass du auch zum wiederholten Mal schon jetzt deine Drehbücher dann auch in Romanform nochmal veröffentlichst. Wie geht es dir dabei und was sind die Unterschiede möglicherweise, die du da dann vornehmen musst?
Also ich meine, beim Drehbuchschreiben muss ich mich sehr stark auf die Handlung und den Dialog konzentrieren. Alles, was sozusagen an Gedanken der Figuren sind, müssen in dem Dialog Platz haben oder die müssen die Schauspieler darstellen. Beim Roman habe ich natürlich die Möglichkeit zu reflektieren, das sowohl als auch der Figur zu beschreiben. Und wenn man so intensiv arbeitet, wie ich es tue beim Drehbuchschreiben, bleiben einfach Materialberge übrig. Und die Entscheidung ist, lasse ich die liegen und lasse ich sie zur Makulatur werden oder nutze ich sie? Und nach dem Adlon zeigte sich, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer extreme Lust hatten, mehr über diesen Stoff zu erfahren. Und ich habe dann den Adlon-Roman erst Jahre später geschrieben. Diesmal hatte ich beim Sacher ist der Roman parallel zu der Serie entstanden, aber Sacher ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir sind ja hier in der deutschen Historie und wir haben wieder eine sehr süffige Historie, genauso wie beim Adlon auch hier sehr süffig dieses deutsch-deutsche Verhältnis. Und mir war klar, dass als dann der Film so langsam abgedreht war, dachte ich, es lohnt sich wirklich, den Roman zu schreiben und den Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit zu geben, die Geschichte, die ja nur in Teilen erzählt werden konnte, die ganze Vorgeschichte der Familie 1960-61, wie es zu der Trennung und Teilung kam, die findet ja kaum Platz in der Serie. Und so haben die Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit, sich da nochmal zu vertiefen und da deutsch-deutsche Geschichte bisher fast ein bisschen stiefmütterlich erzählt wurde. Ja, es gibt das eine oder andere, es gibt auch sehr viele Sachbücher, aber es gibt noch zu wenig, meine ich, was diese historische Besonderheit betrifft. Hat es sich wirklich gelohnt, hier psychologisch nochmal ganz genau beide Figuren, Chris und Marlene, zu hinterfragen und die deutsch-deutsche Geschichte zu hinterfragen, Fakten auf den Tisch zu legen, auch Fakten für das Jahr 1989, wie es zu diesem Mauerfall kam, wie die innere Befindlichkeit war. Das alles findet im Drehbuch sozusagen in der Drehbucharbeit Platz, aber niemals im Drehbuch. Da schwingt es mit, ne? Ist der Unterbau all dessen. Im Roman kann ich es an die Oberfläche holen. Und das habe ich gemacht. Und der Roman ist auch ganz, ganz bewusst sehr verführerisch. Goldlack, der Verlag hat sich da wirklich was einfallen lassen mit Goldlack und einem goldenen Lesebändchen. Also ein sehr, sehr schönes Geschenk auch. Und er verführt in seinem Layout wie ein Unterhaltungsroman und bringt knallharte Fakten. Aber auch hier mein Ansatz, nicht mich zu präsentieren, wie toll ich schreiben kann, wie Thomas Mann, Schachtelsätze ohne Ende und Gedanken, die noch nie jemand gedacht hat. Das ist nicht das Ziel meines Schreibens. Deshalb, da bin ich auch nochmal bei diesem Roman in Medias Res mit mir selbst gegangen. Mein Ziel ist, etwas zu erzählen, was jeder verstehen kann. Und wo man sich einlässt auf Sprache und Rhythmus und dann etwas erfährt über das, was ich über die Welt weiß, recherchiert habe, zu wissen glaube.
Ja, soweit ein Gespräch mit Rodica Döhner zu ihrer Miniserie Der Palast. Und wir haben jetzt noch keinen Tipp in dem Sinne, sondern wir haben einen Hinweis, Jahr 2022 wird sicherlich sehr spannend. Einerseits, was das Kino betrifft, wie wird es mit dem Kino weitergehen? Natürlich nicht nur durch Corona, sondern durch auch das Streaming ausgelöst. Und auch da werden wir beobachten können, was im nächsten Jahr passiert. Es wird ja im nächsten Jahr keine größere neue Streaming-Plattform, zumindest in Deutschland, an den Start gehen. Aber es wird ein weiterer Kampf geben zwischen dem klassischen linearen Fernsehen und den Streaming-Anbietern. Oder wird sicherlich auch noch ein paar Dinge werden passieren im 2022. Das können wir aufmerksam beobachten. Unsicherheit, das ist das Thema.
Genau, wir wissen auch wirklich noch nicht, wie das Jahr für die ganze Branche weitergehen wird. Es ist bisher unklar, ob es überhaupt wieder eine normale Berlinale in Anführungszeichen geben kann oder ob es wieder so eine Schrumpfform geben muss wie letztes Jahr, wo dann die Screenings für die Öffentlichkeit erst im Sommer im Freiluftkino stattfinden konnten und dergleichen. Das ist alles offen. Wir hoffen natürlich noch drauf, dass normale Vorstellungen in Präsenz möglich sein werden, dass man sich vielleicht auch hier und da tatsächlich in live treffen kann auf irgendwelchen Veranstaltungen. Aber wir wissen nichts und von daher müssen wir das alles auf uns zukommen lassen und einfach die Daumen drücken, dass es nicht allzu schlimm kommen wird.
Und der wichtigste Tipp für uns zum Abschluss des Jahres ist, bleiben Sie gesund.
Genau.